Heute offenbaren uns Mike und Alex, dass es sich bei einer Kleptokratie ebenso wenig um die als Staat organisierte Clapton-Fangemeinde geht, wie Impeachment etwas mit Pfirsichen zu tun hat. In diesem Sinne, Start!
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 12.
Ja, prima, ne? Gut. Nee, also wir werden natürlich auch in dieser Podcast-Version nicht davon sprechen, dass du mit den Klimazonen der Erde nicht mehr so vertraut bist. Es interessiert ja auch nicht, weil das ist ja auch nicht das heutige Thema, nicht wahr?
An dieser Stelle trotzdem mal ganz viele Grüße an Frau Reinhardt, meine Geografielehrerin.
Die ist doch bestimmt schon tot.
Mit dem See, wie heißt das? See-Land-Wind-Gefüge Gedöns irgendwie, keine Ahnung.
Das sagt
Ahnung,
heutzutage auch keiner mehr.
An mir verzweifelt ist. Egal.
Ich fand Windsysteme immer sehr kompliziert, weil ich physikalisch, glaube ich, eine komplette Niete bin. Und da habe ich immer sehr hart kämpfen müssen, das zu verstehen.
Nee, gut, also auf universitärem Niveau habe ich da ja sowieso nie operiert. Also das war nur... noch die letzten Sachen in der 11. 12. Klasse.
Du, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir in der Universität auf universitärem Niveau agiert hätten. Apropos, weil es ein Thema ist, was aktuell ist und ein Thema, mit dem ich mich damals im Studium tatsächlich beschäftigt habe, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen. Zuallererst schön, dass wir uns endlich mal wieder sprechen hier nach 2 Wochen, Mike.
Das kam ja auch sehr, sehr lange vor.
Ich habe tatsächlich ein bisschen vermisst und prompt haben wir uns dann jetzt angefeindet, weil du nicht akzeptieren wolltest, dass ich gesagt habe, dass es in Italien sehr, sehr selten Frost gibt und deswegen die Restaurationssituation der Häuser so prekär ist, weil sich keiner denkt, hey, das fällt mir im nächsten Winter zusammen. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Nein, tatsächlich ist in Norilsk sind, wie waren das, 200 Tonnen oder waren es sogar zwei?
Norilsk, das klingt nach Baden-Württemberg.
Wenn wir schon vom Klima sprechen, ist ein bisschen anders als Baden-Württemberg. Es ist nämlich...
Ist nördlich von Irkutsk oder was?
Ja, ist es. Es ist glaube ich, so die nördlichste bewohnte Großstadt der Welt sogar. Also da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber es ist tatsächlich ein krasses Ding, weil es auch einer der krassesten Orte der Verschmutzung dieses Planeten ist. Wenn man sich den Austrag das ist Nickel, es ist eine Nickelfabrik da. Wenn man sich den Austrag der Fabriken da anschaut, da gibt es so Aufnahmen von Winden und was die für Partikel mit sich tragen, dann geht das sozusagen einmal um die Erde rum. Das ist ultra heftig.
Schon krass.
Das ist ultra heftig. Das ist auch ein Beispiel für das sogenannte hohe Schornstein-Syndrom. Ne? Also dass sozusagen Verschmutzung, die an einem solchen Ort stattfindet, nicht nur eine lokale Auswirkung hat, sondern eine globale Auswirkung. Und gerade Norilsk ist krass. Das durchschnittliche Lebensalter, beziehungsweise eben, also die durchschnittliche Lebenserwartung in Norilsk ist irgendwo zwischen 30 und 40, weil der Ort derartig verschmutzt ist, dass du da nicht lange überlebst tatsächlich, auch gekoppelt an den harten Arbeitsbedingungen. Und in Russland ist es so...
Wie bist du da drauf gekommen? Hast du was darüber gelesen?
Oder? Nee, wir hatten in unserem Studium... war sozusagen die Dekade der Nachhaltigkeit. Das heißt, alles, was unser Studium ausgemacht hat, war vor allen Dingen durch Nachhaltigkeit geprägt, beziehungsweise...
Die Dekade der Nachhaltigkeit. Ja, das klingt, als ob es nur eine 10 Jahre halten soll.
Ja, es wäre nicht sehr nachhaltig, wenn es nur eine Dekade wäre. Aber also es ging de facto darum, dass man in der Lehre für die zukünftigen Lehrkräfte den Fokus so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit legt und wir da sozusagen auch ein bisschen gebrieft sind, wie wir da positive Impulse setzen können. Und dementsprechend gab es zum Beispiel auch ein Modul mit dem Thema Umweltsyndrome und Umweltsymptome. Und da war eben mein Thema Norilsk. Wie das immer so ist im Studium, da macht ja der Dozent nichts selbst, sondern der Student, der entwirft dann eine Seminarstunde und der Dozent sitzt dann quasi das ganze halbe Jahr da hinten und tut nichts. Naja, dementsprechend fand ich mein Geografiestudium völlig schwachsinnig. Das hätte ich mir nämlich alles einfach durchlesen können und dann wäre gut gewesen.
Nuritz. Das ist bei vielen Studien. Das erinnert mich ein bisschen, ich bin mal bei wolkenlosem Himmel auf dem Weg nach Japan über Perm geflogen in Russland. Das sah von oben auch aus, als ob da jemand ein Dünnschiss auf die Landkarte gemacht hat. So richtig braun ringsrum. Und Magnitogorsk habe ich auch mal von oben gesehen, das sah auch nicht so toll aus.
Nee, vor allen Dingen fällt es ja nicht so auf, was da in Sibirien passiert.
Und einige Städte in China oder so, wo ich keine Ahnung habe, wie die hießen, da war nicht so eine Landkarte auf dem Monitor, als ich da rüber geflogen bin, aber das sah auch echt scheiße aus. Also so ungefähr, weiß ich nicht, stellt man sich das Kraftwerk Boxberg oder so zu DDR-Zeiten auch von oben vor, so ungefähr. Mhm.
Kannst du dich daran erinnern, als vor einem Dreivierteljahr das war ja dieses Jahr noch, oder? Als es in Brasilien gebrannt hat. Im Regenwald.
Jahresübergreifend, glaube ich.
Ne? Ja, da gab's doch so eine Karte mit dem Austrag vom Kohlendioxid in den Geländen, also markiert mit roten Stellen und schwarzen Stellen, je nachdem, wie krass es da ist. Und ich habe ein Video drüber gemacht und habe dann mal zum Beispiel Norilsk mit rausgesucht, Indien mit rausgesucht und China. Und China ist sozusagen wie die heftigsten Stellen der Waldbrände durchgehend. Das ist krank. Aua. Das ist absolut krank. Also wir machen uns keine Vorstellung, wie heftig die Luftverschmutzung in China tatsächlich ist. Unabhängig von Corona. Achso, und jetzt zu Norilsk, weil ich es jetzt gerade erst gelesen habe und dazu noch was sagen wollte. In Norilsk sind gerade 20.000 Tonnen Diesel in einen Fluss gelaufen.
Oh, schön.
Und Wladimir Putin hat das jetzt durch ein WWF mitbekommen. Also ich denke, da verschwinden jetzt demnächst ein paar Leute.
Ja, also ich kann mich nur so an Schilderungen von alten Erdöltrassenbauern erinnern und so. Da waren ja auch viele aus Deutschland dort und haben gearbeitet. Die haben auch gesagt, also man ist dann mal losgefahren oder mit dem Hubschrauber losgeflogen und hat geguckt, wenn dann, ob da irgendwas ist, wenn der Druckabfall wirklich viel, viel zu hoch war. Mhm. Ne? Wenn man was gemerkt hat, da muss irgendwas lecken oder so, wenn das noch nicht so schlimm war, das hat da noch nicht ganz so doll gekümmert irgendwie. Das ist schon, wenn man da ankam, da waren da mitunter irgendwelche Erdölseen. Irgendwo.
Es fällt
bei der... gibt schon krasse Schilderungen.
Bei der schieren Menge an allem, an Öl, an Gas, an Land, fällt halt sowas auch gar nicht auf. Ne? Oder auch an Menschen. Hat man ja im Zweiten Weltkrieg gesehen. das ist gerade wieder so eine Sache, die mich sehr alarmiert, wenn man mal so drüber nachdenkt. Prinzipiell... Was mit der Klimaveränderung jetzt mit dem Permafrostboden beispielsweise passiert. Also wenn der Permafrostboden nicht mehr permagefrostet ist und dann sozusagen die ganzen Stickstoffe, die da drin sind, rauskämen.
Methangase
und so. Ja, wenn das alles rausgehen würde, dann wären wir tatsächlich ziemlich im Arsch. Jetzt mal so grob gesagt.
Kann so kommen, weiß keiner.
Ja, und was geopolitisch wahnsinnig interessant wird, wird dann, wenn quasi das Nordpolarmeer wieder durchgehend schiffbar sein wird, also wenn sozusagen Russland, wenn China beispielsweise an Russland vorbei Waren transportieren könnte über den Seeweg das ganze Jahr. Deswegen gab es da diese spannende Geschichte, wo Russland einfach mit einem U-Boot unten sich einen Festlandsockel gesucht hat unter dem Meer und da eine russische Fahne platziert hat, um zu sagen, hey, das ist übrigens unser Gebiet und wenn dann hier in Zukunft was durchgeht oder die Mineralien hier abgebaut werden können in diesem Gebiet, dann haltet euch fern. Das ist unsere Domäne sozusagen.
Naja, also diese Konkurrenzen, die waren auch schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs sehr, sehr interessant, ne? Gerade zwischen China und Russland, also das wurde ja immer so als ein Block wahrgenommen, aber die waren sich natürlich alles andere als grün, ne? Also zu keiner Zeit, ne? Also das war schon, schon immer irgendwie eine Konkurrenz gewesen. Deshalb bin ich auch ein bisschen so, was heißt, es besorgt mich nicht, aber ich finde das immer bemerkenswert, dass immer noch so sehr in die USA geschielt wird, ne? Und in dieses Land, was dann nun irgendwie wirklich nun, weiß ich nicht, offensichtlich staats- und systemmäßig fast im Sterben liegt irgendwie und
das kann man schon
letzte Zuckungen vollführt und um China oder in Indien oder diese ganzen erwachenden Riesen, ne, die Entwicklung dort kümmert sich gar kein Schwein.
Das ist tatsächlich ziemlich faszinierend. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir in Staaten beziehungsweise halt durch die Staaten eben diese Medien bekommen oder bekommen haben, also diese ganze Öffentlichkeitskultur und der andere Block ja das Gegenteil dieser Öffentlichkeitskultur darstellt und dementsprechend da auch wenig ausgedrückt wird. Ich habe heute eine Folge auf Netflix gesehen, Geschichtshappen heißt die Serie und die suchen sich so kleine Punkte der Weltgeschichte, also der näheren Weltgeschichte heraus und beleuchten die ein bisschen genauer und da war zum Beispiel auch der ultra heftige Aufstieg von China. Da ging es um das Bruttosozialprodukt und die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im Vergleich zu den Staaten. Und ich glaube, 1979 war der damalige, wie heißt das in China? Also der Regierungschef, der hat zum ersten Mal, war das Nixon damals, 79?
Boah, keine Ahnung.
Ich glaube,
kann sein.
Nixon besucht und damals betrug die Wirtschaftsleistung Chinas noch 56 Milliarden US-Dollar. Wir sind jetzt bei fast dreistelligen Billionenbeträgen innerhalb von 50 Jahren.
Was meinst du jetzt? Bruttoinlandsprodukt?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie hoch das wird, aber dreistellige Billionenbeträge, das scheint mir ein bisschen
viel. Wir sind bei, warte mal, ich muss da direkt mal nachgucken, wir sind da bei, Englisch Trillion, ne, ist ja in Deutsch Billionen, oder?
Ja.
Ja, genau, da sind wir bei Billionen. GSP China, da gucke ich hier gleich mal, machen wir gleich mal einen Faktencheck nebenbei.
Machen wir einen Faktencheck.
2018 lag es bei 13,161 Billionen. Und die Staaten waren damals bei 20 Billionen. Und im Jahr 2025 soll es wohl die USA übertrumpfen. Genau. Und das innerhalb von 50 Jahren. Ich finde das 40 Jahren. 45 Jahren. Ich finde das absolut krass. Um nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Die USA liegen im Sterben. Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich finde einfach auch diese Eskalationsstufe im Zusammenhang mit Donald Trump in den letzten Tagen finde ich absolut krass, dass der einfach das Militär gegen seine eigene Bevölkerung einsetzen will. Ich meine, das.
Also das ist auch was, also was für mich als deutschen Verfassungsrechtler absolut undenkbar ist, ne? Ich meine, das ist ja in der Verfassung festgeschrieben, dass das Militär nicht im Inland eingesetzt werden darf, ne? Also jetzt rein vom deutschen Standpunkt aus gesehen oder bundesdeutschen Standpunkt aus gesehen, ist das totaler Wahnsinn. Ne? Also wir reden jetzt außerhalb von Katastrophenfällen oder irgendwie sowas. Ne? Jetzt einfach nur stumpf gegen Demonstranten Militär einsetzen. Und das ist in den USA ebenso wenig vorgesehen, dass da der Präsident Militär in souveräne Bundesstaaten schickt.
Ne? Na, es gibt doch, also es gibt da irgendwie
das
so
ist einfach nur einfach nur ein völliger Tabubruch von jemandem, der sich um alles einen Scheiß kümmert. Ne?
Na, es gibt doch also, irgendwie so ein Gesetz aus dem Jahr 1807 irgendwie, das den Einsatz wohl erlaubt in Fällen der Befriedung bei innerstaatlichen
Konflikten. Das weiß ich auf die USA bezogen, weiß ich das nicht. Ich weiß nur, in Deutschland ist es natürlich mit Lernen aus der Geschichte, ne? Aus der deutschen Geschichte, dass das Militär die Bundeswehr im Inland nicht eingesetzt werden darf.
Nee, in Staaten gibt es da wohl so ein Gesetz, wie gesagt, aus dem Jahr. Und das wurde wohl auch schon mal verwirklicht, und zwar, das ist das Ironische, um die Aufhebung der Rassentrennung in den Südstaaten zu unterstützen. Weil das ohne militärische Mittel wohl nicht möglich gewesen wäre in den 50ern. Beispielsweise.
Okay, verstehen. Ja, aber trotzdem, also so weit bin ich dafür, also gegen den Willen von einem Gouverneur kann der das Militär da nicht in so einen Bundesstaat schicken. Das geht verfassungsrechtlich auf jeden Fall nicht in den USA. Aber das ist schon absolut erschreckend, wie der wirklich nur um seine eigene persönliche Agenda zu verfolgen. Da so völlig rücksichtslos, das ist schon wieder eine absolut neue Qualität was ist das, Bodenlosigkeit, ne? Also was willst du da, also mich erinnert die USA so ein bisschen an die UdSSR der 60er Jahre, ne? Also die haben ja auch ihren Weltraumflug gehabt mit Juri Gagarin und das Rennen im Weltraum gewonnen und was weiß ich. Und Valentina Tereshkova, erste Frau im Weltraum, Laika, erstes Lebewesen, wie gesagt, Gagarin, hast du nicht gesehen. Aber das waren alles technische Einzelleistungen. Hm. Ne? Das Land in der Breite war stellenweise noch fast mittelalterlich feudal irgendwie gegliedert. Ne? Also da gibt es auch so viele Dörfer, gab es da, den war egal, ob da der Zar regiert oder Stalin oder sonst wer oder Khrushchev. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, das ist in den USA mittlerweile auch wieder so. Ne? Es sind die besten Wissenschaftler der Welt dort, eins der modernsten, schlagkräftigsten und leistungsfähigsten Militärs der Welt, absolute technische Spitzenleistung. Und trotzdem siehst du dort Szenen, also denk nur mal an den Hurricane Katrina oder irgendwie sowas, das sah teilweise aus wie in einem dritten Weltland, als ob da eine Naturkatastrophe war, ne? Und wie die worauf? Zivilgesellschaft darauf vorbereitet war. Also das ist schon, ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal in den USA war, wenn du da außerhalb der ganz großen Städte, da gibt es mittlerweile ja auch, was heißt mittlerweile, seit Ewigkeiten total abgefuckte Ecken, die weiß ich nicht, das sieht manchmal in manchen Ecken aus wie in einem Ghetto in Kampala oder in Sao Paulo. Und wenn du da aus den größeren Städten rausfährst, wenn du allein die Stromleitung oder irgendwie sowas siehst, das ist wie in Europa in 30er Jahren.
Ich meine schon der Umstand, dass es in Städten wie L.A. oder so Bereiche gibt, wo sich noch nicht mal die Polizei mehr reintraut.
Das ist in Paris sicherlich auch so, da gibt es auch Stadtteile, wo du Glück haben musst, dass nachts zum Notfall ein Krankenwagen kommt. Ne?
Ja, aber ich meine, in Deutschland ist das, selbst in Deutschland ist das unvorstellbar. Muss ich jetzt mal sagen, kennst du eine Ecke in Deutschland, wo das so ist?
Ich selber, nee, also ist mir nicht bekannt. Also ich bin natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, Da, wo ich wohne, im schönen Thüringer Wald irgendwo, da ist das natürlich alles überhaupt kein Problem. Ne? Ich muss mich jetzt nicht durch Drogengangs zum Bäcker prügeln. Aber gibt sicherlich auch abgefuckte Viertel in Deutschland. Aber dass es da so weit ist, habe ich noch nicht gesehen. Und auch damals die Flut, die Gerhard Schröder die Wiederwahl sicherte oder so, hat man schon Eindruck gehabt, dass es da wahnsinnig konzertiert, hochmodern mit vereinten Kräften zur Sache ging. Ne? Also das muss man wirklich lassen. Auch jetzt, wie es in der Corona-Krise ist oder war, ist leider immer noch, hat man schon das Gefühl, bei allen Sachen, die es zu meckern gibt oder so, es gibt wenig Länder, in denen man so einem Katastrophenfall gerade lieber wäre. Ne? Also ohne, dass das jetzt jemand als falschen Patriotismus oder ungesunden Patriotismus werten soll bei mir, aber da war Deutschland auf jeden Fall schon besser vorbereitet als... Wenn man sieht, die USA, die, das ist ja noch viel, viel schlimmer für den Zustand eines Systems, ja. Also verdeutlicht noch viel mehr über den Zustand eines Systems, wenn eigentlich Kapazitäten da sind und es Führer und Verantwortliche gibt, die diese nicht nutzen, ne? Und die Bevölkerung dann in irgendwelche Messer hineinläuft, in irgendwelche Katastrophenabläufe und Entwicklungen hineinläuft, die vielleicht so gar nicht hätten sein müssen.
Ne? Ich finde das System per se so wahnsinnig krank und menschenverachtend, wenn ich überlege, dass, was es kostet, beispielsweise so eine Krankenwagenfahrt. Ja? Hast einen Herzinfarkt, fährst du Krankenwagen, bist du mehrere tausend Dollar los für eine Fahrt. Mhm. Das ist unvorstellbar. Ich meine, wir leben ja hier echt wirklich den puren Luxus, was das angeht, dass wir eben für das alles nicht in so einer privatisierten Spirale der sich immer weiter verteuernden Lebenserhaltung befinden. Glücklicherweise und hoffentlich wird sich das auch in Zukunft nicht verändern. Ich meine, überleg dir jetzt mal, was gerade in Staaten abgeht. Da sind über 100.000 Menschen schon an Corona gestorben. Da redet keiner von der zweiten Welle, weil die erste ja noch nicht mal vorbei ist. Ja? Und 40 Millionen, mehr als 40 Millionen Menschen sind arbeitslos. Mhm. Und die es betrifft, sind ja mal wieder eben nicht die mittelständige weiße Personen sind, sondern das ist ja wieder so ein Problem der hispanischen Bevölkerung und eben all diesen Bevölkerungsgruppen, die immer das Nachsehen haben. Und das dann gerade jetzt eben in dieser Situation dann ein, was man halt wirklich sagen muss, ein alltäglich rassistischer Vorfall stattfindet. Also Polizeigewalt in Staaten ist ja wirklich nichts, was selten vorkommt. Das ist ja das Grundhandeln dieser Art und Weise von Polizei. Ne? Also du wirst ja erschossen, sobald du dich da doof in deinem Auto Richtung hier.
Weiß ich jetzt, aber ich war jetzt nur ganz kurz zusammengezuckt. Du meintest alltäglich rassistisch nicht damit, dass es nicht alltäglich in dem Sinne ist, dass es nicht so schlimm war, sondern es ist so schlimm, dass es alltäglich
genau,
ist. So
genau, war's gemeint. Genau.
Ja, ja, okay.
Genau. Naja, also,
klar. Das ist,
also selbst
da, ich hab den Eindruck, weiß ich nicht, wie alltäglich das ist. Also es ist auf jeden Fall, selbst wenn es singulär wäre, wäre es absolut bodenlos. Also ich kann
das
nur
ist
sagen,
das ist, der, das ist die Todesart Nummer 1 bei jugendlichen Amerikanern. Todesart Nummer 1 ist Polizeigewalt.
Okay, also ich weiß nur, ich habe mal mit Kumpels aus den USA eine Polizeikontrolle mitgemacht in USA und ich habe sofort gemerkt, was da vorne komplett andere, also das war in einem Bundesstaat, wo alles eigentlich alles schick ist, ne, irgendwie oder in der Gegend. Und wie komplett anders diese Stimmung war, ne? Das ist nicht hier wie in Deutschland, dass du da anhältst und sagst, na hallo Herr Oberförster und der lacht auch nochmal und hast du nicht gesehen oder irgendwie, sondern da war jeder wirklich ganz doll drauf bedacht, dass da jeder immer irgendwie die Hände sieht und, ja, und hast du nicht gesehen und no silly jokes und bla 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 und also da ist mir schon ganz anders geworden, ne? Also und ist schon lange her, da war ich noch für dumme Sprüche zu haben, so als Jugendlicher, aber das war, ist mir da vergangen. Also die Polizisten, die waren auch nicht nett in dem Sinne.
Nee, da, ne? Bist du dann auch froh, wenn du unbeschadet oder ohne da irgendwie hops genommen worden zu sein, da wegkommst. Und
das hatte ich schon wahrgenommen, dass das da ein anderes Kaliber ist. Ne? Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich stelle das auch in Deutschland ganz oft fest, es hat natürlich auch die Polizei echt arge Nachwuchsprobleme. Ne? Also wer sich da zum Dienst meldet, da ist schon auch ganz schön viel Ausschuss dabei, ne? Was es für die brauchbaren Leute bei der Polizei natürlich noch viel, viel schwerer macht. Ne? Gibt da, kann man ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich kenne Polizisten, die eine super absolut verlässliche Arbeit macht, auf die man nicht verzichten kann. Aber man hört aus vielen, vielen Ecken, dass diese Nachwuchssorgen extrem groß sind. Da qualifizierte Leute, die sich das antun wollen für das lächerliche Gehalt, was es da gibt. Ne? Und das ist in den USA sicherlich überhaupt nicht anders.
Nee, das Sozialprestige des Berufs ist ja auch wirklich ganz, ganz low. Also du bist ja als ich glaube, in Deutschland geht das noch irgendwie, aber ich glaube, in Staaten, da bist du auf jeden Fall nicht der Freund der Nachbarschaft.
Ja, da lockt ja noch nicht mal die Wumme irgendwie.
Nee, weil hat ja jeder, und das macht's ja auch so gefährlich, so eine Polizeikontrolle. Da kann ja irgendeiner auf Crack auf dem Rücksitz sitzen, der einfach eine Knarre bei hat. Und das bedingt sich alles irgendwie so gegenseitig. Das spitzt sich alles so zu und dementsprechend.
Ja, mit diesen sich absolut verschärfenden gesellschaftlichen Bedingungen, die da sind, ne? Du musst dir auch mal verdeutlichen, ne? Die Corona-Krise ist vielleicht für Trump gar nicht so ein Riesenproblem, weil viele von den Leuten, die Trump wählen, die können sich sowieso nicht leisten, auf einer Intensivstation zu liegen. Also für die stellt sich diese Frage gar nicht. Werde ich da irgendwie gerettet im Erkrankungsfall oder nicht oder so? Und das ist so eine soziale Verbittertheit, dass man da auch anderen nicht den Dreck unterm Fingernagel gönnt, ne, hätte meine Oma jetzt gesagt. Und das ist so ein gesellschaftliches Klima, was absolute Entsolidarisierung ist. Und da ist die USA schon lange Vorreiter. Und die Entwicklung, die merkt man auch immer mehr in Deutschland.
Ja, das wird dieser Kampf für das Eigene, ne, also das ist schon irgendwie so ein Teil dieser amerikanischen Identität. Das war einmal dieses Jahr, es kann jeder schaffen, was halt durchaus so aus diesem multikulturellen, solidarischen gedacht war, was sich dann schnell dahingehend verändert hat in das, ich kann es nur schaffen, wenn ich die anderen klein halte, geworden ist, also so gefühlt. Das kann ich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Kenner der soziokulturellen Entwicklung in den Staaten.
Nee, aber das ist genau das, was ich meinte. Es ist so dieses, was ich vorhin damit meinte, dass es technologische, wissenschaftliche und kulturelle Einzelleistungen sind, in denen USA so heraussticht. Ne? Der Sieger zählt was. Und die 99,9% Ausschuss, die dafür ringsrum produziert wurden, um die kümmert sich kein Schwein mehr.
Ja, richtig, ne? Ganz genau.
Also das ist im Profisport genauso wie bei Metal-Bands, wie bei Hip-Hopern, wie bei Wissenschaftlern. So ist das einfach. Und das kann es irgendwie nicht sein, wenn es diese gesunde Mitte da einfach nicht mehr gibt. Dann genügt so ein Funken, um das eben explodieren zu lassen. Ne? Dann reicht ein armes Schwein, was da von Sadisten zu Tode gefoltert wird, kann man ja eigentlich sagen, um die Metropolen im ganzen Land in Brand zu setzen.
Also schlimm, dass es so ein krasses Beispiel überhaupt braucht, wenn doch ein Großteil der Bevölkerung eigentlich in einer richtig beschissenen Situation lebt, mit Schulden, über Schulden, ohne soziale Aufstiegschancen, nur allein quasi irgendwie mit der Illusion des Aufstiegs begnügt. Ja, weil das ja irgendwie so eine Art Ersatzreligion fürs Volk ist. Ja, jeder kann hier zum Millionär werden.
Ja, natürlich, aber es haben, also ich kriege das auch oft in Gesprächen mit, also ich habe schon oft Amerikaner getroffen, die gar nicht verstehen konnten, dass man das nicht erstrebenswert findet, jetzt in den USA zu leben. Ne? Also im großartigsten Land der Welt oder irgendwie. Also das ist mir schon oft entgegengeschlagen, so eine Attitüde, weil die halt wirklich gewohnt sind, die ganze Welt will in die USA, wir können uns aussuchen, wer hierher kommt.
Ich finde das halt ganz interessant, da jetzt zu beobachten, wie der Niedergang eines Reiches irgendwie, den man so von Rom beispielsweise kennt, wie das sich so in real life in unser aller Augen gerade so stattzufinden scheint irgendwie. Gerade eben diese Geschichte mit dem Einsatz des Militärs im eigenen Land, das hatten wir jetzt ein bisschen übergangen. Da kam jetzt gerade ein neuer Artikel raus, nämlich mit dem Titel Aufstand der Soldaten in der SZ. Und da wird gerade deutlich, dass die Generäle und sozusagen die militärische Elite der USA sich nicht auf die Seite von Trump stellen wird. Und ich zitiere das jetzt mal. Dass Trump jetzt in typischer Trump-Manier plötzlich sagt, er werde den Militäreinsatz vielleicht doch bleiben lassen, zeigt, wie massiv der Widerstand ist. Also auch der Verteidigungsminister Mark Esper hat dem Präsidenten öffentlich widersprochen.
Ja.
Weil die Lage seines Erachtens auch nicht bedrohlich ist. Und das ist halt auch wieder so eine Frage, welche Informationen gelangen eigentlich zu uns, welche Informationen bearbeiten unser Weltbild, sage ich mal. Und im Grunde ist es ja so, dass ein Großteil der Proteste friedlich abgelaufen ist.
Das denke ich eigentlich auch, aber das ist natürlich auch wieder eine Mediensache. Ne? Ich meine, friedliche Demonstranten zu zeigen oder irgendwie so da noch Wind of Change drunter zu mixen, irgendwie da kümmert sich ja kein Schwein drum. Ne? Das klickt keiner, das liest keiner. Das ist ja irgendwie klar, dass das die Medien auch nicht wirklich interessiert. Ne? Insofern wirst du da die brennenden Autos und das Ganze zu sehen bekommen. Also das ist schon auch ein Stück weit, merkt man ja auch bei der ganzen Corona-Berichterstattung in Deutschland und so weiter, dass die Medien auch ein riesengroßes Problem haben dadurch, dass das so Aufmerksamkeits-Junkies mittlerweile sind, ne? Dass die Mediensysteme so strukturiert sind, dass es dann nur noch um die Aufmerksamkeit geht, fokussiert sich auch die Berichterstattung in bestimmte Gegenden. Es ist leider nichts passiert, ist eben keine Meldung. Ne?
War das denn früher anders, bevor der Algorithmus sozusagen die Bedeutung eines Nachrichten-Outlets bestimmt hat?
Es war in dem, dass Medien instrumentalisiert waren und Aufmerksamkeit erregen wollten, das war nie anders. Ne? Das denke ich nicht, aber diese Konkurrenzsituation zwischen Medien, die absolut kommerziell getrieben sind und, wie will man sagen, manche Leute bezeichnen es als Qualitätsmedien, die doch noch einen Anspruch haben, einen Auftrag zu erfüllen, einen gesellschaftlichen, einen zivilgesellschaftlichen, vielleicht so als vierte Kraft im Staat sogar, wie sich manche Medien immer sehen. Diese Konkurrenzsituation, die ist schon neu in unserem Jahrhundert, denke ich. Ne? Also da muss man ehrlich sagen, also dass da jetzt, was weiß ich, Kanäle wie Breitbart, Fox News, was weiß ich, Russia Today, Bild-Zeitung, wird ja auch immer schlimmer. Solche Sachen, dass die in so einer krassen Konkurrenzsituation zu den Anführungsstrichen staatlichen oder größeren Qualitätsmedien stehen, das hat sich zumindest verschärft. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es früher nicht ganz, gänzlich nicht da war, aber das hat sich auf jeden Fall verschärft und übt natürlich auch auf die Medien, die eigentlich immer noch eine höhere Qualität mit einem höheren Anspruch an die in Anführungsstrichen objektive Wahrheit mit den Ansprüchen gelebt haben, mit den höheren Ansprüchen, stellt die natürlich einen großen Druck für die dar. Ja.
Die Frage, auf die ich so ein bisschen abziehen wollte, beziehungsweise da, wo es für mich so ein bisschen thematisch jetzt hingehen sollte, ist vielleicht die Vergleichbarkeit mit der Situation in der DDR, weil du das ja doch ein bisschen noch mitgekriegt hast irgendwie. Weiß nicht, wie mehr oder minder bewusst, ob man bei dem Zusammenbruch eines Systems, wie fühlt man sich da in der Situation? Kriegt man das aktiv mit, durch was wird das quasi deutlich?
Ach so, also dass du meinst, dass wir vielleicht im Zusammenbruch von einem System jetzt sind und uns jetzt mal vergewissern müssen, kriegen wir das jetzt überhaupt mit, ob das ein Zusammenbruch ist oder betrachtet man das so und so aus der Ex-Post-Sicht?
Richtig, irgendwie? Also ist es im Endeffekt jetzt auch durch die mediale Berichterstattung irgendwie jetzt temporär übersteigert, wenn jetzt hier in manche Medien von kommt ein Bürgerkrieg oder irgendwie sowas eine Rolle, das eine Rolle spielt, also wie siehst du das als Systemüberlebender?
Nee, also aus meiner Kinderperspektive in der DDR kann ich das natürlich nicht beantworten. Ich kann das nur als Wissenschaftler beantworten, der sich da mit dem DDR-System befasst hat, so aus dem Nachhinein und da viele Zeitzeugen Gespräche geführt hat und so weiter und sich mit den Medien da beschäftigt hat. Also es fühlt sich ganz lange an wie ein Wandel des Systems.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Es fühlt sich ganz lange an wie ein Wandel, wie eine Erneuerung oder auch wie eine Verschlechterung eines Systems. Dass es letztendlich ein Zusammenbruch ist, das merkt man, glaube ich, erst ganz, ganz spät und auch erst irgendwie in der Nachschau. Ne? Du musst dir ja vergegenwärtigen irgendwie, das war noch bis zum Anfang des Jahres 1990 oder so, haben noch Leute an Tischen gesessen und haben eine neue Verfassung für die DDR geschrieben.
Ist dieser Wandel, also, der da spürbar ist das quasi Ausdruck des Machtverlustes?
Dass sich ja, also Machtverlust von bestimmten Gruppen geht damit immer einher. Ne? Und das ist jetzt mal unabhängig von der Frage nach dem Zusammenbruch eines Systems, aber ist im Nachhinein für mich, aus meiner Sicht, da es oft damit befasst hat, für die nachträgliche Charakterisierung von einem System als totalitär oder nicht, ganz, ganz wichtig, wie das System auf diesen Druck und auf diesen Zusammenbruch reagiert hat.
Mhm.
Ne? So wie das Geschichtsbild der DDR landläufig ist, wie es von vielen dargestellt wird, auch zu Recht dargestellt wird, hätte eigentlich alles zusammengeknüppelt und zusammengeschossen werden müssen, was da irgendwie auf der Straße ist. Ne?
Das stimmt.
Und das ist irgendwie nicht passiert. Es gibt verschiedenste Theorien, warum das nicht so war. Die gehen fast ins Verschwörungslager, manche nicht. Manche sagen, Gorbatschow hat sowjetisches Militär irgendwelche Munitionsdepots von der NVA sichern lassen, damit da nichts passiert der Bevölkerung. Andere sagen, Egon Krenz hat einen Daumen nach oben gemacht und das irgendwie verhindert.
Aber ich sag mal.
Andere sagen, es liegt an der Schwäche der Staatssicherheit. Andere sagen, das Militär hätte sowieso nicht mitgemacht, die NVA. Das weiß man im Endeffekt nicht. Nur wenn ein System nicht absolut schon total schwach und am Verrecken ist, werden die Machthabenden, wenn sie wirklich totalitäre Herrscher und Diktatoren sind, sich daran mit Gewalt klammern an ihre Macht. Das ist dann immer noch das letzte Mittel. Ne? Und das offenbart so eine Drohung, wie der Trump das gemacht hat, offenbart für mich den grundlegenden Charakterzug des Systems, von dem Trump ein Anhänger ist.
Die Frage ist jetzt natürlich, ob das der Machtverlust ist, den dieses System gerade erfährt, in dem Trump sich da so ein bisschen als Diktator aufspielt, oder ob es der gefürchtete Machtverlust von Trump selbst ist.
Man muss ja schon mal einfach konstatieren oder versuchen rauszufinden, welche Defekte, welche Unzulänglichkeiten hat ein System, in dem es einen Präsidenten Trump überhaupt gibt, in dem das möglich ist. Ne? Das ist ja schon ein Zeichen von einer absoluten Schwäche, von einem absoluten Defekt in einem System, wenn so jemand Präsident wird. Was ist bis dahin alles scheiße gelaufen? Ne? Dass Leute die Wahl haben zwischen jemanden wie Hillary Clinton und Donald Trump.
Ja, es war halt auch eine Wahl, die keine wirkliche Wahl war in dem Sinne.
Ganz genau. Was sagt das über das System? Das müsstest du doch eigentlich da schon einhaken. Das ist ja schon defektbedingt eine Erscheinung. Was ist in den USA überhaupt demokratisch? Du kannst wählen gehen. Wie viele Leute lassen sich zur Wahl registrieren? Was weiß ich, ne? Vielleicht noch nicht mal die Hälfte oder so. Ich hab die genauen Zahlen nicht. von den Leuten, die sich da von der Wahl überhaupt registrieren lassen, die haben im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. Ja. Das ist genau eine Partei mehr, als du in der DDR die Wahl hattest, mit einer Einheitsliste. Mhm. Ganz ehrlich, und ich kenne ganz, ganz viele super coole, intelligente, besorgte Leute in den USA, die keine von den beiden Parteien wählen möchten. Ne? Mhm. Aber deine Stimme irgendeiner grünen Partei auf lokaler Ebene oder so zu geben, ist eine weggeworfene Wählerstimme. Und stell dir mal vor, also ich kenne ganz viele Leute, die haben wirklich mit Bauchkrämpfen und Kotzen jemanden wie Hillary Clinton gewählt, nur um Trump zu verhindern. Und das ist doch schon eine absolute Systemschwäche. Und dann ist die Frage, wie weit ist bei so einem System dann der Zusammenbruch entfernt?
Aber dieses System ist ja schon seit Jahrhunderten so. Also, wenn man von Jahrhunderten sprechen kann im Kontext der USA, aber das ist eben.
Ja, natürlich. Also rein geschichtlich gesehen ist ja die USA immer ein Beispiel gewesen für ein in unserem Sinne liberales Staatssystem, also ein System der Freiheit, ne? Also die europäischen Revolutionen, die hier stattgefunden haben. Die haben sich ja halt auch nicht nur an Frankreich orientiert, da war ja auch die Unabhängigkeit der USA und so ein ganz großer Weckruf, der hier nach Europa gewirkt hat, ja. Und so weiter. Und trotzdem sind hier andere, anders gestrickte Systeme entstanden. Ne? Also die Deutschen haben damit nicht so dolle oder haben das nicht so gut auf die Kette gekriegt. Da ist erst nach 1945 ein ernstzunehmendes demokratisches System entstanden, die Weimarer Republik mit allen Geburtsfehlern, die sie da irgendwie hatte, aber das war schwer mit den USA vergleichbar.
Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt noch tiefer in das Staatensystem der USA einsteigen, dann sind wir vollends alle Zuhörer los.
Nee, es ist schon klar, aber darüber macht sich Donald Trump auch keine Gedanken. Ne?
Naja,
das
doch, ist also ich glaube,
was ist das für ein System, in dem jemand rankommt, der sich darüber keine Gedanken macht? Das frage ich mich.
Ich glaube, du irrst. Ich glaube, das ist alles, worüber sich Trump Gedanken macht. Ich glaube, dass alles, was er gerade tut und alles, was er die nächsten Monate noch tun wird, ausschließlich darauf belaufen sein wird, welche der seiner Wähler er damit mobilisieren und wen er vielleicht auch demobilisieren kann. Und tatsächlich ist es ja. Es ist ja auch absolut beeinflussbar, dieses System. Und das zeigt ja auch der Verlauf der Geschichte. Das wird natürlich dementiert. Aber ab und zu sind dann mal so ein paar Stimmzettel ungültig und dann tauchen wieder welche auf. Oder Leute werden plötzlich nicht mehr zur Wahl zugelassen, weil irgendwelche Bestimmungen geändert worden sind in kürzester Zeit. Also der Amtsinhaber hat tatsächlich, was solche Beeinflussungsmöglichkeiten, die absolut nicht demokratisch sind, da noch ganz andere Möglichkeiten. Und tatsächlich ist ja nun die Bevölkerung der USA, die jetzt auf der Straße steht, nicht die Bevölkerung, die Trump gewählt hat oder wählen wird. Aber es ist eben auch ein Teil der Bevölkerung, der wahnsinnig frustriert ist und auch resigniert ist. Und, und ich hab da einen Artikel einer Soziologie-Professorin aus einer New Yorker Universität gelesen, die bezweifelt, dass nach diesem Aufstand eine erhöhte Wahlbeteiligung gerade dieser Menschen stattfinden wird, weil die Resignation mit dem System und vor allen Dingen diesem Zwei-Parteien-System so groß ist, dass sie sich da einfach rausnehmen. Und das Fazit dieser Professorin war auch, sie geht nicht davon aus, wenn Trump wiedergewählt werden sollte, dass die Demokratie in den Staaten noch weitere 4 Jahre überlebt. Denn mal unabhängig davon, was wir jetzt hier direkt in den Medien immer sehen, ist ja auch die Verteilung von Posten und Positionen in den Staaten in den letzten Jahren durch beziehungsweise unter Trump so vorangeschritten, dass sie von einer Kleptokratie spricht.
Ja gut, klar. Also da das ist dann immer ein Blickwinkel, inwieweit ein kapitalistisches System, was weiß ich, ne, Leute, die ganz weit links stehen, würden sagen, das ist ja per se eine Kleptokratie, also weil es ein kapitalistisches System ist. Klar, also das hat ja jetzt gar nichts, aber weiß ich nicht, chinesische Parteifunktionäre profitieren ja auch von ihren Pöstchen und tun solche Strukturen etablieren, da kann man auch von einer Kleptokratie sprechen. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr an Kapitalismus oder Sozialismus.
Du meinst den Sozialismus chinesischer Prägung?
Ja, sozusagen. Nee, aber eine zweite Amtszeit von Trump wäre natürlich in Anführungsstrichen dahingehend interessant, dass er da auf eine Wiederwahl gar keine Rücksicht nehmen muss. Ne? Also da könnte da bis zum letzten Tag seines Wirkens richtig, richtig die Sau rauslassen.
Agiert er denn jetzt schon so, dass man denken würde, dass er wiedergewählt werden will? Also erscheint es dir so?
Ja, natürlich, klar. Also weil er wendet jetzt das Prinzip Divide et Impera an. Also die Leute, die ihn nicht leiden können, die haben die allerletzten, die vielleicht mit irgendeiner, weiß ich nicht, verschwurbelten Hoffnung Trump statt Clinton gewählt haben, die haben auch seit mindestens 2 Jahren mitbekommen, dass der Mann eigentlich absolut nicht wählbar ist. Ne? Also die Fragen sind in den USA geklärt, bist du für oder gegen Trump? Da wird kein Gegner mehr von sich überzeugen und du wirst auch keinen Trump-Anhänger mehr vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ne? Er muss, wie du das vorhin schon richtig, fand ich, rausgearbeitet hast, seine Strategie muss sein, Demobilisierung seiner Gegner und Mobilisierung seiner Anhänger. Mhm. Und das ist genau die Agenda, die er da jetzt verfolgen muss. Also er muss einfach absolute Klientelpolitik für seine Anhänger jetzt betreiben. Also das hoffe ich mal. Und dass er das nicht macht, einen Staatsstreich, wie es in Russland jetzt geschehen wird oder schon geschehen ist, dass da irgendwelche Sperren aus der Verfassung entfernt werden, dass er noch mehr Amtszeiten machen kann oder irgendwie so. Sehe ich jetzt nicht, wie das staatsrechtlich irgendwie möglich wäre in USA, aber weiß ich nicht, vielleicht wird er daran noch versuchen, dran rumzuschrauben in seiner zweiten Amtszeit, wenn er sie denn bekommt.
Was denkst du, ist es realistisch, davon auszugehen?
Dass er das versuchen wird. Hm. Also das ist ja das, was Trump auszeichnet, ne? Dass er das Unmögliche versucht. Und Gott weiß wie in manchen Sachen das auch irgendwie schafft. Also der allererste Akt, das Unmögliche zu schaffen, war ja schon allein als Kandidat seiner Partei aufgestellt zu werden. Das hat ja niemand für möglich gehalten. Und dann, dass er als Präsident gewählt wird, war der zweite Akt. Das haben noch weniger für möglich gehalten, dass das überall, dass es mal einen Präsidenten Trump geben wird. Und insofern will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also rein juristisch sehe ich nicht, wie das möglich sein soll. Beziehungsweise die Abläufe, die es da gibt, die sind staatsrechtlich natürlich klar. Das interessiert jetzt kein Schwein, aber ich wüsste nicht, wie er es schaffen sollte. Heißt nicht, dass er es nicht doch irgendwie schaffen könnte. Und das will ich mir überhaupt nicht vorstellen, um Gottes Willen.
Wieso hat das mit dem Impeachment damals eigentlich nicht funktioniert? Hast du das verfolgt? Wäre ja theoretisch ein Thema, das für dich interessant sein könnte.
Also ich steckte da jetzt nicht allzu tief drin, aber ich hatte eher den Eindruck, dass es an der Schwäche seiner Gegner lag und an der Tatsache, dass seine Gegner auch genug Dreck am Stecken haben. Ne? Und da ist Munition in Schubladen, von denen keiner will, dass sie auf den Tisch kommen, auf beiden Seiten. Und insofern war das ein bisschen halbherzig geführtes Impeachment-Verfahren. Nach meinem Dafürhalten. Es gibt ja da auch nicht in der amerikanischen Geschichte so viele Vergleichsfälle. Mhm. Ne?
Ich finde das immer faszinierend, wie viel hinter den Kulissen da zu passieren scheint und was man sich da gar nicht vorstellen mag. Und das House of Cards da irgendwie als Serie viel mehr von der Realität abbildet, als da tatsächlich Fiktion ist
dahinter. Also man gewinnt, also wenn man, das ist ja das Schöne zum Beispiel am Bundesarchiv in Berlin, ne? Dass die mal Zusammenbruch der DDR die Akten von einem Staat fast ungesäubert in den Besitz vom vereinten Deutschland übergegangen sind. Und da kann man sich dann schon mal so Sachen durchlesen, wie sowas läuft. Ne? Mhm. Natürlich auf einem viel, viel provinzielleren Level. Ich will jetzt nicht die DDR mit der USA vergleichen. Aber da laufen natürlich politisch im Hintergrund Sachen und Absprachen. Wenn du das bei House of Cards zeigen würdest, das würde keiner gut finden, weil es halt viel, viel aus der Luft gegriffen schien. Also ich glaube, würdest du bei House of Cards zeigen, was wirklich hinter den Kulissen passiert, wäre das keine Erfolgsserie, weil es halt einfach zu abgedreht und zu unglaublich wäre.
Hast du da Beispiele?
Was heißt Beispiele? Also es gibt, ich erinnere mich nur, ich habe mal ein Politprotokoll, also jetzt völlig auf einer banalen Ebene ein Politprotokoll gelesen, wo sowjetische ich weiß gar nicht, war da Brezhnev mit dabei, auf jeden Fall irgendwie der sowjetische Botschafter in der DDR und so weiter. Da wurde halt, das Protokoll ist geführt worden, bis die alle bewusstlos auf dem Tisch lagen, weil sie zu viel Wodka gesoffen hatten. Ne? Und über was für Dinge die da geredet haben oder so und so weiter, da steht dann nur noch irgendwie, Genosse Honecker äußerte etwas Unverständliches oder so, hat dann die Protokollführerin aufgeschrieben, Genosse Falin äußerte etwas Unverständliches zurück, irgendwie, ne? Und solche Sachen, also da ist jetzt so die Schilderung von so einem Saufgelage, wie es da abläuft oder wie man manchmal, du willst glaube ich auch gar nicht wissen, wie manchmal da Trump irgendwie für eine Pressekonferenz vorher gebrieft wird, wie die Leute hinterm Vorhang stehen und einfach nur Stoßgebete zum Himmel schicken, dass das irgendwie läuft oder wie man vielleicht Gerhard Schröder mühsam ausgenüchtert mal vor die Kamera gestellt hat und gehofft, dass er das irgendwie durchhält, ohne jemanden anzupöbeln oder umzukippen oder so. Also da gibt's, glaube ich, Sachen, die spielen sich manchmal auf so dünnem Eis ab, das kann man im großen Politbetrieb, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Oder denk mal an die Sachen, die Boris Jelzin abgezogen hat oder so. Oder Jean-Claude Juncker ist auch sicherlich so ein erfolgreicher Verhandler, weil er so lange durchhält, weil er den größten Tank von allen hat. Ne? Also es ist, ist einfach so. Also da gibt es, denke ich, ganz, ganz viele Anekdoten, auf die man stoßen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ja.
Unfassbar, dass auf so einer Ebene sowas auch so unprofessionell läuft. Ne? Man denkt ja irgendwie...
Absolut, man denkt immer, es ist irgendwie eine Agenda dahinter und so. Und deshalb interessieren mich Politikerbiografien so sehr, wenn ich sowas lese. Ne? Also ich habe mich da besonders mit der DDR beschäftigt, also was da viele vor Anekdoten hinterher schildern und so. Und genauso gibt es Sachen, also die dann sicherlich irgendwann mal von irgendwelchen ehemaligen Untergebenen von Helmut Kohl oder und so weiter, die dann rauskommen, das sind schon super interessante Sachen. Oder auch, denk doch nur mal an die Enthüllungsbücher von Bill Clinton, also über Bill Clinton, nicht von Bill Clinton. Stichwort Monika Lewinsky und was weiß ich, was es da alles für Sachen gibt, das ist schon richtig, richtig interessant. Also und da ist, glaube ich, House of Cards eine Doku-Soap im umgekehrten Sinne, dass es nicht übertrieben dargestellt wird, sondern sehr, sehr abgeschwächt.
Also ich sag mal, hoffen wir, dass es nicht so ist.
bin ich mir sehr, sehr eigentlich relativ sicher.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir da sehr wenig von dem verstehen, was da eigentlich passiert vor unser aller Augen und was wir überhaupt wahrnehmen durch die, sagen wir, durch das Brennglas der Medien.
Ja, aber die Verantwortlichen auch. Die verstehen ganz oft auch ganz, ganz wenig davon. Das ist leider so. Das ist leider so.
Ja. Ich bin ja mittlerweile auch unter die Sänger gegangen.
Ja, ich habe schon gehört.
Ja, ich kann noch nicht verraten, oder ich will noch nicht verraten, bei wem. Aber du hast ja schon mal gehört. Ja,
also wir sind auf jeden Fall alle auf das neue Helene Fischer-Album gespannt.
Genau, und ich denke, ich habe da eine ganz gute Figur gemacht.
Also, das ist wieder ein Volker Pispers-Spruch passt da. Besser als erwartet, wenn man die Kategorie bei der Tour de France einführt, fahre ich da auch mit. Es war wirklich viel, viel besser, als ich es erwartet hätte.
Du bist der Meister dieser Negativ- Komplimente.
Nein, das soll überhaupt nicht negativ. Gut, viel, viel besser als erwartet. Klingt wie, ich habe gedacht, es ist total scheiße, aber es ist nur mega so hütte scheiße. Ich hätte vielleicht erwartet, dass wenn du irgendwo singst oder schreist oder beides, dass es okay wird, aber es ist echt gut geworden.
Dankeschön.
Also so habe ich das gemeint.
Dankeschön. Gut, das wollte ich dir jetzt noch entlocken, das war mir noch wichtig zum Abschluss. Mike?
Ja, jetzt, das habe ich dir ja schon gesagt, aber jetzt haben wir das nochmal dokumentiert hier.
Naja, for the record, das ist doch wichtig.
Ja.
Ja, also ja. Zum Abschluss sei noch gesagt, es ist natürlich jetzt, was wir besprochen haben, vieles, was sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts schon wieder komplett verändert haben kann. Also natürlich ist das jetzt nicht aktuell, wenn ihr das hört. Aber zum Zeitpunkt dessen, was wir jetzt besprochen haben und unsere Schlüsse da gezogen haben oder darüber argumentiert haben. Und mir persönlich war es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das mal ansprechen, das Thema, und unseren Senf dazu geben. Und ich wollte einfach wissen, was Mike da aus seiner Perspektive als Ex-DDR-Bürger da vielleicht noch zu sagen hat. Ja, ich hoffe, es war nicht ganz so dröge.
Also wenn wir irgendwo falsch lagen im Nachhinein, dann werden wir das aufs Brot geschmiert bekommen von irgendwelchen Schlaumeiern. Da brauchst du keine...
Ja, wie gesagt, machen. Ihr könnt euch uns ja E-Mail-mäßig kontaktieren. zartwiegruppstahl@gmx.de. Wir haben schon wieder vergessen, die E-Mails vorzulesen. Das machen wir aber beim nächsten Mal.
Hoffentlich leben die Leute noch.
Und dann bei Instagram natürlich auch zartwiegruppstahl. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken. Dann würde ich sagen,
alles klar.
Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüssikowski.
Tschüss.